Guten Morgen miteinander. Die Wiederkunft Jesu, oder wir könnten auch sagen, worauf wir uns freuen. Und eigentlich möchte ich, dass die heutige Predigt uns nur Freude macht. Das darf ja auch mal sein. Dass wir uns so richtig freuen darauf, was mit uns wird passieren und was dann wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Wir können uns das noch nicht sehr gross vorstellen, das ist so wunderbar, aber wir wollen mal ein bisschen einen Vorgeschmack dazu bekommen. Die Bibel fordert uns auf, dass wir uns freuen. Vielleicht der berühmteste Vers steht im Philipper 4,4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Also wir sollen uns freuen im Herrn. Oder die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nicht irgendwo ein Freudeli von dieser Welt, sondern wirklich die Freude am Herrn. Daran, was er für uns jetzt schon gemacht hat, was er für uns ist und was auf uns wartet. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke in Nehemia 18. Oder vor deinem Angesicht sind Freuden die Fülle, Psalm 16,11. Wenn wir noch zu dir kommen, Herr, dann ist Freudenfülle da. Oder ganz schön auch im Jesaja 12, Vers 3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das finde ich ganz schöne Vers. Wir werden mit Freude Wasser schöpfen aus den Quellen vom Heil, weil wir wissen, was wir im Heil dürfen haben. Und das, was mich so enorm freut, in Bezug auf die Wiederkunft Christi, ist, dass wir werden befreit werden von der Knechtschaft, von der Sterblichkeit. Und das ist eine furchtbare Knechtschaft. Zur Freiheit vor Herrlichkeit der Kinder Gottes. Auf uns wartet eine Freiheit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wir haben jetzt einen Kurs gehabt, Freiheit in Christus. Und das war sehr gut gewesen und wir dürfen uns eben jetzt schon freuen und in der Freiheit sein, frei, befreit von Sündenlast, von Sündenschuld, dank der Vergebung in Jesus Christus. Aber das ist noch gar nicht. Gegen die Freiheit vor Herrlichkeit, die wir einmal werden haben bei Christus, das ist unaussprechlich. Wir wollen miteinander den Predigttext lesen. Ich fange zwar nachher mit einem anderen Vers an. Wir lesen Römer 8, 18 bis 24 an. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Kinder Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Die Erlösung von unserem Lieb. Ich möchte anfangen mit dem Vers aus 1. Johannes 3, Versen 1 bis 2. Jesus wird eines Tages offenbar werden. Der wird man sehen. Alle werden ihn sehen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Schon das ist gewaltig, dass wir überhaupt dürfen den Namen haben. Kinder Gottes. Dass wir Kinder dürfen sein von unserem Vater im Himmel. Geliebte, ja, als Kinder sind wir eben geliebt von diesem Vater. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Eines Tages wird Jesus sichtbar wiederkommen. Jedes Auge wird ihn sehen. Auch die Augen von denen, die ihn durchstochen haben. Mit anderen Worten, alle Augen von allen Menschen, von allen Zeiten, werden ihn sehen, wenn er wiederkommt. Das steht im Zacharia 12,10. Dann steht es im Zusammenhang mit der Gnade, die Gott seinem Volk noch geben will, im Haus David. Dann steht es im Johannes 19,37, im Zusammenhang mit der Kreuzigung. Und es steht in der Offenbarung 1,7, im Zusammenhang mit dem Gericht über alle Ungläubigen. Das ist noch interessant. Wir wissen da offenbar etwas. Und etwas anderes wissen wir offenbar noch nicht. Das ist noch ganz interessant. He? Was wir nicht wissen. Der Daniel hat es schon angekündigt. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Keine Ahnung. Schon zu unseren Zeiten hat der Lehrer an der Bibelschule gesagt, wahrscheinlich erlebe ich das noch. Er ist mittlerweile gestorben. Aber er hat nichts Falsches gesagt. Er hat das einfach gehofft. Das ist dann nicht so rausgekommen. Vielleicht haben einige von euch das Gefühl, also 10 Jahre geht das nicht mehr. Das ist möglich, dass wir das Gefühl haben. Das haben schon viele Christen vor uns gehabt, in den Jahrhunderten vor uns. Das ist einfach ein Gefühl. Vielleicht geht es noch mal 50 Jahre. Ob es noch mal 500 Jahre geht, bezweifle sogar ich. Aber wer weiß das schon? Wir wissen es nicht. Und wir wissen noch nicht, was wir werden sein. Das ist uns noch nicht ganz offenbar gemacht, haben wir vorhin gerade gelesen. Wir kommen einen neuen Leib über, das ist ja sagenhaft. Wir wissen, dass nicht jedes Auge wird sehen und dass wir einen Leib bekommen, der dem von Jesus Christus gleichgestaltet wird sein. Er hat der Auferstehungsleib schon. Er ist der Erstling von allen Auferstandenen. Wir haben ihn noch nicht, wir überkommen ihn bei der Wiederkunft von Jesus. Aber dann überkommen wir den gleichen Leib. Der ist doch dann plötzlich in einem Raum innen erschienen, ohne dass eine Tür ist auf und zu gegangen. Wir werden nicht mehr diesen physikalischen Gesetz unterstellt sein. Der Leib wird nicht mehr kranker, wird er nicht mehr wehtun. Es ist genial. Wir werden Jesus gleichgestaltet sein. Das ist unglaublich. Ich habe etwas Lustiges erlebt. Ich nehme jetzt mal mehr als Beispiel, weil es ein lustiges Beispiel ist. Ich habe es, glaube ich, auch schon gesagt, die Schulter tut mir einfach ein bisschen weh. Im Moment nicht, weil gerade eine Cortisonspritze drin ist. Und der Physiotherapeut, zuerst hat man mich zu dem geschickt und das hat auch nichts genützt. Hat er gesagt, willst du schon operieren? Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, nein, nein, also das tut mir noch nicht genug weh, für zum Operieren. Und dann hat er gesagt, weisst, hier, da hast du keinen Schmerz, da ist ja alles gut, oder? Und da oben, wenn du Schmerz da hast, dann haltest du es nicht mehr aus. Und du hast ihn jetzt etwa da. Also wenn du jetzt operierst, dann wird die Verbesserung vielleicht so viel sein. Und dann hast du das Gefühl, das hat ja nichts genützt. Jetzt wartest du einfach, bis es dir so viel weh tut, als es nicht mehr aushaltest. Und dann gehst du operieren und dann hast du ihn wieder da unten. Du hast dann den Eindruck, es hat etwas genützt. Merkt ihr etwas? Das ist der Leib von der Niedrigkeit. Und der wird älter und den bringst du nicht mehr ganz gesund her. Das geht nicht. An dem kannst du zwar extrem viel umdöktern. Das ist einfach sagenhaft, was man machen kann. Und ich meine das ehrlich. Das ist sagenhaft, was die Medizin erreicht. Das ist super. Aber du kannst den nicht mehr einfach wieder ganz fit machen. Das geht nicht. Ich glaube, die Zeit, wo wir 100 Meter unter 12 Sekunden sind gelaufen, die ist vorbei. Und 1,20 Meter macht auch nicht mehr jeden Hochsprung dahin. Es ist vorbei, es ist gelaufen. Und dann kommen halt gewisse Schmerzen. Und dann gibt es Leute, die ich antreffe, die 95 Jahre alt sind und sagen, mir tut nichts weh. Das sind die gesegneten Kreaturen, oder? Man sagt ja, wenn du pensioniert bist und am Morgen verwachst und es tut dir nichts weh, dann bist du auch tot. Irgendetwas tut dir schon ein bisschen weh. Es ist der Leib von Niedrigkeit. Und wir werden ihm einmal gleichgestaltet sein. Das gibt etwas Neues, nichts repariert. Das ist dann völlig neu. Und ewig. Es ist ganz fantastisch. Wir freuen uns also auf die Wiederkunft von Jesus. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, tun wir das auch uns daran erinnern. Wir feiern das, bis er wiederkommt. Nicht länger. Und wir verkündigen, dass er wiederkommt. Und wo Jesus sein letztes Abendmahl genommen hat, dann lesen wir im Johannes ein paar Kapitel, ab Kapitel 13, seine Abschiedsreden an die Jünger bis zum Kapitel 16 am Schluss. Und nachher 17 ist das Gebet von ihm. Und dort sagt er zwei Sachen. Dies habe ich zu euch geredet, seine Abschluss- und Abschiedsrede, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Da wird Freude an. Und ein bisschen später hat er noch gesagt, so habt auch ihr nun Traurigkeit. Ja, in diesem Leben haben wir das noch. Ich werde euch aber wiedersehen. Und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Es ist nicht nur so, dass unsere Freude erst dann wird sein, wenn er wiederkommt. Wir haben jetzt eine Erstlingsgabe, die vom Geist Gottes. Das ist wie ein Pfand. Und wenn wir die haben, dann haben wir eine Grundhaltung vor Freude. Und vor Dankbarkeit Gott gegenüber. Das ist da. Und das hebt auch durch schwere Zeiten durch. Aber schwere Zeiten haben wir gleich. Manchmal nehmen uns die Freude vorübergehend. Aber wir dürfen doch immer wieder in dieser Freude sein. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind das jetzt, wie wir es auch gelesen haben. Und als Jesus Abschied genommen hat von seinen Jüngern, hat er ihnen zwei ganz grosse Versprechungen gemacht. Er hat gesagt, ich lohne euch nicht allein. Ich schicke euch den Beistand, wo euch alles erinnern wird, was ich gesagt habe. Und ich komme wieder. Wie es da steht, es gibt ein Wiedersehen. Ich werde euch aber wiedersehen. Und wenn er wiederkommt, wird er sein Friedensreich auf dieser Welt aufrichten. Und diese Freude wird uns dann gar niemand mehr nehmen können, wenn er da ist. Für die Ewigkeit gibt es neue Himmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit werden drin wohnen. Und wir werden an dieser Ewigkeit dürfen teilhaben. Wie es im Römer 8, 17 heisst, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Miterben. Auf uns wartet das grösste Erbe. Hat übrigens noch etwas sehr Gutes, das grösste Erbe. Je mehr als daran beteiligt sind, wird es eben nicht umso weniger. Wenn ich einen Geburtstagskuchen habe und sehr viel einlade, bin ich selber geschuld, oder? Dann muss ich ihn mit vielen teilen und dann gibt es nur noch kleine Stückchen. Aber das Erbe, das auf uns wartet, das ist einfach, was es ist. Und ob jetzt da 10 Millionen oder 10 Milliarden daran teilnehmen, spielt keine Rolle, ist für jeden gleich viel. Das ist fantastisch. Und das Erbe haben wir auf sicher. Wir sind Erben. Erben Gottes und Miterben des Christus. Da schwingt das mit. Wir werden der gleiche Leib haben wie er. Gleichförmig seinem Leib. Das ist gewaltig, die Erwartung, die wir da dürfen haben. Das führt mich zum zweiten Punkt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und das ist ein Vers, den ich immer sehr gern zitiere. Philipper 3, 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch unseren Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Das überkommen wir einmal. Der Leib von Niedrigkeit, der wird weggehen und wir kommen der Leib von Herrlichkeit über, weil das Bürgerrecht im Himmel ist. Hast du einen Schweizer Pass? Oder hast du wenigstens die Heimat dort in der Schweiz? Also wenn das hast, dann gehörst du zu den relativ wenigen sehr glücklichen Erdenbürgern. Es gibt noch viele, die uns beneiden um die Schweizer Bürgerrecht. Einige riskieren ihr Leben, um hierher zu kommen. Und wir sind schon hier. Wir sind privilegiert und wir sind reich. Wir haben Wohnung, Kleidung, Nahrung im Überfluss und noch weit mehr. Denken wir überhaupt noch an das Bürgerrecht im Himmel? Der Daniel hat ganz gut gefragt, oder? Wer hat sich diese Woche gefreut auf die Wiederkunft von Christus? Vergessen wir manchmal. Wir freuen uns, ja, am neuen Kanapé und weiss nicht was. Ja, dass wir eben Schweizer sind. Aber was ist uns wichtig? Was ist uns wirklich wichtig? Ist das das Bürgerrecht im Himmel oder Wohnung, Kleidung, Nahrung im Überfluss und noch viel drüber rein? Eins dürfen wir nicht vergessen. Alles, was wir hier auf dieser Erde haben, ist vergänglich. Du wirst einmal nichts mitnehmen. Entweder, Entschuldigung, entsorgst du die Blunder selber oder dann können es deine Nachkommen einmal machen. Aber das wird alles entsorgt. Ich kann mich besinnen, wo meine Mutter von der Wohnung in ein Heim gezügelt ist, haben wir ihre 2-3 Möbelstückchen, die sie ins Heim mitnehmen konnte, zuerst mit ihr gezügelt und dann bin ich zurück. Und dann ist jemand gekommen, der die Wohnung geräumt hat, gesagt hat, das kann man noch brauchen und das können wir nicht mehr brauchen. Und dann haben sie die Stühle und den Tisch, wo wir als Familie viel dran gespielt haben, wo ich Beziehung hatte zu diesen Möbeln, unten auf den Boden geklebt, das Bein abbrechen, dass es auf dem Lastwagen weniger Platz wegnimmt. Ja, so geht's. Alles, was du jetzt hast, wird Müll. Du hast gescheiter das Herz nicht zu fest dran hängen. Jesus hat selber gesagt, sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde, wo Diebe nachgraben und stellen oder Rost und Motte das Zeug fressen. Ja, ist wahr. Tut es nicht sammeln. Macht es gemütlich. Ich bin überhaupt nicht dagegen. Richte schön ein, hab Freude an diesem Zeug, brauch es so lange, wie es für etwas ist. Und nachher musst du es halt entsorgen. Und wenn du vorher stirbst, entsorgen es dann deine Nachkommen. Aber es wird entsorgt. Also häng das Herz nicht dran. Aber unser Bürgerrecht im Himmel, da lesen wir etwas ganz Fantastisches, einen von meinen Lieblingstexten auch. Dani hat schon angefangen mit dem. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, jetzt zu was? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Wow. Senix Erb, da kannst du dich drauf freuen. Unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Alle die, die Mütter sind und kleine Kinder haben oder mal kleine Kinder haben, die am Sonntagmorgen ein schönes, neues oder ein schönes, ganz sauberes Kleid haben angelegt und dann bist du parat für einen Gottesdienst und dann nimmst du das Kleinste auf den Arm, führst es zum Auto und dann kötzelt es dich an. Alle die können sich vorstellen, was das heisst, ein unbeflecktes Erbe. Kein Fleckchen drauf, nichts. Wunderschön. Das dürfen wir einmal in Empfang nehmen. Wir werden scheins in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben zum Heil. Vielleicht kommt uns wieder der Vers vom Jesaja in Sinn. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und wenn wir dem auch das Bürgerrecht dürfen in Empfang nehmen, dann gibt es nicht einen neuen Bass, dann gibt es einen neuen Leib. Der Leib von der Herrlichkeit, wo gleichförmig wird sie am Leib Jesu. Vorstellen können wir uns das eigentlich fast nicht. Wir sind befreit zur Freiheit von der Herrlichkeit von der Kinder Gottes. Und jetzt möchte ich gerne da die Verse, die wir am Anfang haben gelesen, im Römerbrief lesen und kommentieren. Ich fange noch einmal an mit dem Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Es heisst nicht, die Leiden von der jetzigen Zeit sind klein. Das heisst es nicht. Die können sehr wohl für einige sehr gross sein. Aber im Vergleich zu der Herrlichkeit werden sie nicht mehr ins Gewicht fallen. Das ist gewaltig. Die Herrlichkeit wird so fantastisch sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wahr sein kann. Das Leid, das es gibt auf dieser Erde, das ist unheimlich. Das wird nicht mehr ins Gewicht fallen. Gegenüber der Herrlichkeit. Das ist für uns, für mich auf alle Fälle, unvorstellbar. Und dann geht es weiter, Vers 19, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Kinder Gottes herbei. Manchmal vergessen wir das. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Auch wenn der Fluch der Sünde doch endlich vorbei wäre. Die ganze Schöpfung seufzt. Der Fluch ist so stark, das ist verrückt. Es heisst, die gespannte Erwartung der Schöpfung. Der Luther übersetzt, die ängstliche Erwartung der Schöpfung. Da, wo eine grosse Spannung ist, ist auch ein bisschen Angst. Oh, wie kommt es echt? Die Schöpfung ist wie in Angst und wartet, dass der Fluch weggeht, dass die Lebensfreude durchbricht, ohne Angst, ohne Furcht, ohne Nöd, ohne Sünde, unter der gerechten Herrschaft von Jesus Christus. Und im Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Die Unterwerfung unter den Tod soll eine Unterwerfung sein auf Hoffnung her. Der Tod ist doch der Feind von allem Leben. Von allen und allem. Jeder kämpft gegen Tod und jeder verliert. Der Tod gewinnt immer. Und meistens kommt er zur letzten Zeit, wenigstens aus unserer Sicht. Und doch hat Gott einen Plan mit dem Ganzen. Wir sind dieser Vergänglichkeit unterworfen auf eine Hoffnung her. Und das ist ja das Fantastische, dass wir etwas dürfen hoffen. Das steht im Vers 21. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Am Ende gibt es eine Befreiung von dieser Unterwerfung unter den Tod, von dieser Knechtschaft, von der Sterblichkeit. Und zwar gibt es eine Befreiung von etwas und zu etwas. Befreiung von dieser Knechtschaft zur Herrlichkeit. Der Luther sagt, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das ist auch ganz gut verständlich. So. Zudem werden wir einisch befreit werden. Das ist ganz fantastisch. Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt. Bis jetzt, das wissen wir. Vers 23. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Sogar wir, die Erretteten, die die Erstlingsgabe vom Geist haben, die Wiedergeborenen. Wir warten sehnlichst auf die Erlösung von dieser Knechtschaft, von der Sterblichkeit. Denn wir sind auf eine Hoffnung her errettet worden. Das ist dann im Vers 24, dass wir wirklich auf die Hoffnung her errettet werden. Erlösung von unserem Leib. Jetzt sind wir wieder dort bei dem, was der Dani am Anfang hat gesagt. Die Jungen unter euch, die ersehnen sich das noch nicht. Mit dem Leib doch kannst du noch weiss nicht, was anfangen, wenn du jung bist. Da hat man doch halb das Gefühl, man könnte Bäume ausschreissen und die ganze Welt verändern und weiss eh nicht, was anfangen. Und wenn du ein bisschen älter wirst, vergeh die Illusionen und irgendwie macht dir der Leib dann irgendwo ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Hast du vielleicht auch das Gefühl, du hättest irgendwo mal eine Goldmedaille verfehlt?
Oder bist gar nie in die Nähe gekommen von diesem berühmten dreistufigen Treppchen. Bist nicht hergekommen, weil es die Liebe einfach nicht hergibt oder weil du zu faul warst, zum Trainieren. Das wissen wir alles nicht, aber jetzt mal Spass beiseite. Es geht um etwas ganz anderes. Tut dir dein Körper schon weh? Hast du vielleicht eine Behinderung? Sogar vielleicht sichtbar? Lässt das Augenlicht oder das Gehör schon ein bisschen nach? Oder beides? Fühlst du, wie deine körperlichen Grenzen näher kommen und es enger wird? Wir erwarten doch alle zusammen sehnlichst die Erlösung von diesem Leib. Erstaunlich ist, wie wir an diesem Leben hängen. Aber ich denke, Gott hat das in uns hineingelegt, dass es so ist, dass wir an diesem Leben hängen. Und es ist schön, oft. Aber wir sehnen uns danach, dass dieser Leib vor Niedrigkeit umgestaltet wird. Ja, das würden wir doch hoffen, oder? Die Menschen machen uns auch einige Hoffnungen. Auf Freiheit, auf irgendetwas Schönes, auf etwas ganz Fantastisches. Und die Werbung habe ich diese Woche gesehen auf der Rückseite von einer Zeitung. Sie müssen nicht länger zwischen einem SUV und einem Maserati wählen. Stell dir vor, die Freiheit, die du jetzt hast. Jetzt kannst du den Maserati als SUV kaufen. Jetzt hast du den Batzen und das Weckli. Endlich. Maserati sei Dank. Ich habe nichts gegen Maserati, selbstverständlich. SUV heisst Sports Utility Vehicle. Könnte etwa heissen ein nützliches Sportvehikel. Wahrscheinlich würde man gescheiter sagen, ein sportliches Nutzfahrzeug. Ja, das ist halt so. Aber das sind so die menschlichen Versprechungen. Und mit der Zeit verblassen die. Und dann erst merken, ja, was man mir da versprochen hat, das ist zwar so gut, aber es löst sich irgendwann in nichts auf, oder? Und dann hast du es gehabt. Aber das, was wir da bei Gott dürfen haben, das löst sich nicht in nichts auf. Das ist unvergänglich. Unbefleckt. Unverwelklich. Wir waren mit meiner Schwester und dem Schwager letzten Sommer in Südfrankreich in der Ferien. In einer schönen Ferienwohnung, am Ufer vom Meer. Und dann war noch ein Land und hatte noch zwei, drei Villen. Und in einer Villa hat einer gewohnt und der hat zwei Porsche gehabt. Ein 911er, Gabriole und ein Cayenne. Und nachher hat er den 911er in seiner Garage gehabt und der Cayenne halt neben der Garage, hatte nicht beide Platz drin. Und der ist jeden Tag mit einer Flasche und mit einem Lumpen um den Cayenne herumgelaufen und hat dort alles weggebützerlt, wo vielleicht ein Vögel drauf gefallen oder wo von einem Baum runtergefallen. Der hat es zu tun mit seinem Porsche, das war sagenhaft. Nicht länger wählen, wir haben etwas ganz anderes. Das ist so lächerlich. Ein Maserati ist ja super, aber die Werbung ist so lächerlich, wenn du da ein bisschen weiter denkst. Was wir haben, das ist ewig, Befreiung von der Knechtschaft, von der Sterblichkeit. Und darum möchte ich als Abschluss einfach nochmal den Vers einblenden, den ich am Anfang habe gelesen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn ihr euch nicht gefreut habt in der vergangenen Woche auf die Wiederkunft Christi, dann macht sie in der kommenden Woche. Wir können uns freuen und auf das, was mit uns wird passieren, das wird wunderschön sein. Und wir wollen Jesus wirklich danken dafür und hoffen, dass wir noch einige dazu einladen können, zu dieser wunderbaren Zukunft. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke für das unerhörte Geschenk, das du uns bereithaltest, für das Erbe, was für uns im Himmel bereit gehalten wird. Es ist unvergänglich. Es ist unbefleckt. Es wird immer parat sein. Danke von ganzem Herzen für deine Güte. Danke dürfen wir dir entgegenkommen in diesem Leben. Und wenn unser Körper schwach und älter wird, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen für uns. Wir kommen näher zu dir. Und das wird wunderbar sein. Herr, danke, dass wir nicht gefangen sind in der Hoffnung nur auf das Leben hier auf dieser Erde, sondern dass unsere Hoffnung über den Tod rausgeht, dass dein Leben zählt, die Ewigkeit, die Herrlichkeit bei dir. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.